Tagesordnungspunkte 7a und 7b, Beratung der Beschlussempfehlungen des Auswärtigen Ausschusses zu den Anträgen der Fraktion der CDU-CSU mit den Titeln Das iranische Terrorregime effektiv sanktionieren und so die iranische Revolutionsbewegung aktiv unterstützen, sowie ein Jahr Iran-Revolution an Jina Mahsa Amini erinnern und den Freiheitskampf der Menschen im Iran aktiv unterstützen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne nun die Aussprache, und das Wort hat zuerst für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Lamia Kador.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Die Welt hielt in der Nacht auf den 14. April den Atem an, bangte mit den Menschen in Israel, die in Luftschutzbunkern Schutz suchen mussten. Zum ersten Mal in der Geschichte hat der Iran von seinem Territorium aus Israel direkt angegriffen und damit offenbart, was sie seit Jahren öffentlich proklamieren und bisher durch ihre Proxys anstreben: die Zerstörung des Staates Israel. Dieser Angriff hatte das Potenzial, die gesamte Region in Brand zu stecken. Sehr geehrte Damen und Herren, nach dieser Nacht muss wirklich jeder verstanden haben: das iranische Regime ist zusammen mit seinen Milizen der zentrale Destabilitätsfaktor im Nahen Osten und die größte Gefahr für Israels Sicherheit, für ein friedliches Zusammenleben in der Region und für viele Menschen in denjenigen Ländern, die in seinem Einflussbereich stehen, nicht zuletzt die Menschen im Iran selbst. Kein Zufall ist es, dass ausgerechnet am Tag des iranischen Angriffes auf Israel die sogenannte Sittenpolizei ihre unerträgliche Repression gegen iranische Frauen im öffentlichen Raum unter dem Stichwort Nurplan verstärkte. Gestern wird der iranische Rapper Domash Salehi im Iran zu Tode verurteilt, weil er in seiner Musik gegen das Regime aufbegehrt und zum Vorbild für die Protestbewegung geworden ist. Er sang harmlose Zeilen wie diese: Jemandes Verbrechen war es, ihr Haar im Wind tanzen zu lassen. Jemandes Verbrechen war es, mutig und kritisch zu sein. Dieses Regime schlägt nach innen wie nach außen, weil es längst jegliche Legitimation und Stärke verloren hat. Es braucht die proklamierte Feindschaft zu Israel und es braucht die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung. Der notwendige Wandel im Iran muss und kann nur von innen kommen, und er wird von innen kommen. Davon bin ich überzeugt. Wir dürfen uns keine Illusionen hingeben. Deutschland ist ein wichtiger internationaler Player. Aber Deutschland und auch Europa wird dieses Regime mit Sanktionen nicht gänzlich einhegen können, nicht mal zusammen mit den USA. In die Lücken, die wir mit unseren Sanktionen reißen, springen Russland, China und andere aufstrebende Nationen ein. Die Welt ist breiter geworden. Und wir müssen das natürlich zur Kenntnis nehmen. Von der Vorstellung, die Welt ließe sich vom Westen aus nach Belieben dirigieren, sollte sich jeder verabschieden, meine Damen und Herren. Für uns ist jedoch klar, diesem nach innen wie nach außen aggressiven iranischen Regime werden wir uns weiter entschlossen entgegenstellen. Die klare Haltung, die mit Annalena Baerbock in die deutsche Iran-Politik eingekehrt ist, zeigt sich in mittlerweile 10 Sanktionspaketen allein seit 2022, in der Einberufung einer Fact-Finding-Mission im Menschenrechtsrat, in der mehrfachen Einbestellung des iranischen Botschafters, der engagierten Diplomatie im Hintergrund sowie das mit unseren verbündeten Staaten koordinierte und abgestimmte Handeln. Und damit hat diese Bundesregierung den Kuschelkurs der Merkel-Jahre beendet, meine Damen und Herren. Anstatt alte Anträge vorzulegen, werden wir Sanktionen überall dort, wo sie diejenigen treffen, die wir treffen wollen, nämlich die verantwortlichen Apparat, weiter kontinuierlich ausbauen. Und ich bin unserer Außenministerin dankbar, dass sie diese Haltung auch in Europa konsequent vertritt. Erst diese Woche haben wir in der EU neue Sanktionen gegen Einzelpersonen bei den Revolutionsgarden und im Verteidigungsministerium beschlossen, sowie Irans Drohnen- und Raketenprogramm weiter sanktioniert, mit dem das Regime seine Verbündeten auf der ganzen Welt versorgt, nicht zuletzt Russland. Die vergangene Woche hat gezeigt, dass gerade ballistische Raketen eine ernste Bedrohung sind und den israelischen Schutzschirm durchbrechen konnten, teilweise wenigstens. Sie sind gleichzeitig auch die notwendige Trägertechnologie für mögliche iranische Atombomben. Denn wir müssen leider auch erleben, wie das Regime in Teheran sein Nuklearprogramm weiter vorantreibt. Die Internationale Atomenergiebehörde warnt, dass es insbesondere seit dem vergangenen Oktober zu weiteren Urananreicherungen gekommen ist. Internationale Kontrolleure ihren Untersuchungen an iranischen Atomanlagen nicht mehr nachkommen können. Meine Damen und Herren, was ein atomar bewaffneter Iran für die globale Sicherheit bedeuten würde, muss ich nicht ausbuchstabieren. Unser oberstes Ziel muss daher weiter ein atomwaffenfreier Iran sein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das zwingt uns auch dazu, dass wir weiterhin mit diesem Regime werden reden müssen. Wir können die Kanäle nicht vollständig abbrechen, wenn wir das Schlimmste verhindern wollen. In Ihren Anträgen läuft es aber genau darauf hinaus. Kein Wort dazu oder darauf, keine Antwort darauf, wie Sie mit der atomaren Gefahr umgehen wollen. Keine Antwort auf die aktuellen Entwicklungen. Keine Antwort, wie wir effektive und zielgerichtete Sanktionen umsetzen können. Unsere Botschaft an das Regime ist unmissverständlich. Euren schändlichen Einfluss nach innen wie nach außen lassen wir nicht unbeantwortet. Keine Gutgläubigkeit mehr bei den Milizen, beim Raketen- und Atomprogramm. Keine Gutgläubigkeit mehr beim Wandel durch Handel. Zugleich aber hat unsere Außenministerin die Zeichen der Zeit erkannt, dass Diplomatie der Weg zu der Eskalation sein kann. Dass es jetzt darum geht, ein regionales Anti-Iran-Bündnis zu stärken, das nicht nur dessen destruktiven Einfluss in der Region adressiert, sondern sich auch an der Lösung des Nahostkonflikts engagiert. Und diesen konstruktiven Weg werden wir weiter unterstützen. Vielen Dank.
Als nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Johann David Wadefuhl.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 7. Oktober des vergangenen Jahres hat ein Massaker an israelischen Zivilisten stattgefunden, das keine historische Präzedenz hat. Frauen, Kinder, alte, gebrechliche wurden aus dem Schlaf gerissen, überfallen, vergewaltigt, verschleppt. Durchführender Täter war die Terrororganisation Hamas. Finanziell, materiell, geistig gefüttert vom Iran. Seit Jahren wird die Existenz Israels tatsächlich durch ein massives Raketenarsenal an der nördlichen Grenze bedroht. Wie real die Gefahr ist, zeigen die täglichen Raketenanschläge aus dem Libanon. Nahezu 100.000 Israelis mussten ihr angestammtes Wohngebiet im Norden des Landes verlassen und sind vorübergehend IDPs im eigenen Land. Täter ist die Hisbollah. Finanziell, materiell und geistig gefüttert und ausgerüstet vom Iran. Seit Monaten wird die freie Schifffahrt, der internationale Handel, aber auch das schiere Leben zahlreicher unschuldiger Menschen in einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt bedroht, dem Roten Meer. Täter ist die Houthi-Miliz. Finanziell, materiell und geistig gefüttert und ausgerüstet vom Iran. Im Iran, Irak, dem Heimatland einer der größten Fluchtgruppen in Deutschland und Europa, wird die Staatlichkeit von innen ausgehöhlt. Ein Regime geschaffen, das sich nur vom guten Willen des Iran abhängig bewegen kann. Schuld daran sind Milizen wie die Ashab al-Haq, die Kataib Hisbollah oder die Harakat al-Nujaba. Finanziell, materiell und geistig gefüttert und ausgerüstet vom Iran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wann ist diese Bundesregierung endlich bereit, den wahren Charakter dieses Regimes im Iran zu erkennen und daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen? Diese Frage stellt sich. Und sie stellt sich nicht nur in jener Region. Sie stellt sich in dem Krieg, den Russland seit dem 24. Februar 2022 gegen die Ukraine führt. In einer schwierigen militärischen Situation für Russland war es der Iran, der Russland zur Seite gestanden ist und gerade die schrecklichen Drohnensysteme Russland zur Verfügung stellte, um diesen Krieg fortzuführen, der jetzt die Infrastruktur in der Ukraine kaputtschlägt, der Zivilisten bedroht, der gegen jede Humanität vorgeht. Es ist der Iran. Es gibt keinen vergleichbaren Staat auf dieser Welt, der sich gegen die freiheitliche, regelbasierte Werteordnung, gegen all das, für das wir einstehen, so klar und schädlich richtet wie der Iran, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und daraus muss Deutschland endlich Konsequenzen ziehen. Wir brauchen eine neue Iran-Politik. Und dazu gehört natürlich, Frau Kollegin Kadar, Sie haben es erwähnt, das Umgehen des Iran mit der eigenen Bevölkerung. Eine der ältesten Kulturnationen der Welt wird geknechtet und gefoltert. Der kaltblütige Mord an Jina Mahsa Amini hat dieses Haus hier zu mehreren Diskussionen mittlerweile zusammengerufen. Und wer, wenn nicht diese Außenministerin, wäre aufgerufen, wenn sie sich den Frauenrechten wirklich verpflichtet fühlt, und das tut sie ja, hier einzuschreiten und Konsequenzen zu ziehen und für die Frauen, für die Mädchen im Iran, für alle Menschen im Iran einzutreten und endlich eine neue, eine andere Iran-Politik zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss man ihnen vorhalten. Und deswegen sind das nicht alte Anträge, sondern die Union, die CDU-CSU-Fraktion, hat schon im Januar des vergangenen Jahres Ihnen einen Katalog von Vorschlägen unterbreitet, die Bundesregierung ergreifen könnte. Und nichts davon ist geschehen. Nichts davon ist geschehen. Wenn ich Ihre Rede höre am Ende, die Analyse, denke ich mal, teilen wir sogar weitestgehend. Bloß die Folgerungen, die daraus gezogen werden, sind wieder nichts. Was ist denn aus Ihrem Plädoyer geworden, immer Gesprächskanäle aufrechtzuerhalten? Nichts. Der Iran kümmert sich um nichts. Er ändert sich in keiner Weise. Er setzt die Bedrohung Israels fort. Er unterstützt Russland. Sie sind in einer Sackgasse mit Ihrer Iran-Politik, und das müssen Sie endlich erkennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum ist Deutschland immer noch der größte Handelspartner des Iran? Warum ist die Listung der Revolutionsgarden immer noch nicht geschehen? Der Kollege Schmid hat es befürwortet, er wird es hoffentlich gleich auch wieder machen. Warum ist das Islamische Zentrum in Hamburg immer noch nicht verboten? Was muss noch geschehen, damit Deutschland eine klare Politik macht gegen dieses schreckliche Mullah-Regime in Teheran, liebe Kolleginnen und Kollegen? Deswegen unsere Anträge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dr. Nils Schmid.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum wiederholten Male fordert die CDU-CSU-Fraktion in Worten und in Anträgen wortreich eine neue Iran-Politik. Wenn man dann genau hinschaut, dann wird es doch ziemlich kleinteilig, ne? Als wäre die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation durch die EU der große Durchbruch und der Sargnagel für das Regime. Als würde eine Milliarde Handel mit dem Iran quasi die Lifeline für dieses verachtenswerte Regime darstellen, wohl wissend, dass viel von diesem Handel eben auch was mit Medikamenten und landwirtschaftlichen Gütern zu tun hat, was auch von der Sanktionsgesetzgebung aus meiner Sicht zu Recht zugelassen wird. Denn es geht ja nicht um die Bevölkerung des Irans, sondern es geht um das Regime, das wir bekämpfen wollen. Und leider verdeckt dieser Aktionismus der CDU-CSU die große Einigkeit, die wir in diesem Hause haben, dass wir selbstverständlich die Sicherheit Israels verteidigen wollen, indem der Iran nicht eine Atombombe herstellen kann, indem wir gegen das Raketenprogramm des Irans vorgehen und indem wir gegen die destruktive Rolle des Irans in der Region vorgehen. Und wir sind uns auch einig, dass zur Verhinderung des Atomprogramms Diplomatie nach wie vor das Mittel der Wahl ist. Denn ich frage Sie alle, die Sie so laut eine andere Iran-Politik fordern und das JCPOA als Irrweg darstellen, was wäre denn die Alternative, um tatsächlich die Bombe zu verhindern in den Händen dieses Terrorregimes? Die Wahrheit ist, es wäre eine groß angelegte Militäraktion, nicht ein paar Luftschläge, sondern müsste eine Landinvasion des Irans durchführen, um die Atomanlagen im wahrsten Sinne des Wortes auszuheben, die tief vergraben sind. Und ich habe niemand gehört, der dieses fordert. Deshalb hören Sie auf, hier einen künstlichen Gegensatz zwischen Opposition und Regierung in diese Frage heraufzubeschwören. Wir sind uns einig im Vorgehen gegen den Iran und sollten an dieser Einigkeit gerade in diesem Parlament festhalten. Und deshalb unterstützen wir die Bemühungen der Bundesregierung, aber vor allem auch die der amerikanischen Regierung, über Gespräche das Atomprogramm zu stoppen. Denn diese Gespräche gab es bis vor kurzem. Und sie sind immer noch sinnvoll. Denn wie gesagt, was wäre die Alternative? Diese Gespräche müssen, wie die ersten Gespräche, die zum JCPOA geführt haben, selbstverständlich unterlegt werden mit robusten Sanktionsdrohungen, die ja auch vorgesehen sind im UN-System. Und deshalb ist ja auch der Weg über Gespräche erfolgsversprechend, weil wir die harte Drohung mit entsprechender Wiederinkraftsetzung der Sanktionen zur Verfügung haben. Und selbstverständlich dürfen wir nicht den Fehler begehen, der nach Abschluss des JCPOA begangen wurde, nämlich das Raketenprogramm und die regionale Rolle des Irans nicht genauso intensiv diplomatisch zu bearbeiten. Das ist jetzt die Aufgabe, vor der wir uns sehen, gerade auch angesichts der Unterstützung Irans und seiner Proxys bei der Bedrohung von Israels Sicherheit. Aber auch da sollten wir aus den letzten Jahren lernen. Der Iran ist ja nicht aus sich selbst heraus so attraktiv und so mächtig, dass er in vielen arabischen Ländern Einfluss gewonnen hat über Hisbollah, Hamas, Houthi-Rebellen und andere Organisationen oder im Irak über Milizen. Der Iran ist überall dort reingegangen, wo Staatlichkeit in arabischen Ländern geschwächt worden ist durch externe und interne Faktoren. Und deshalb ist der wichtigste Beitrag zur Eindämmung der regionalen Rolle des Irans die Stärkung der Staatlichkeit und guter Regierungsführung in arabischen Staaten. Das ist die Aufgabe, die deutlich komplexer ist, als alle paar Monate hier im Bundestag hinzustehen und sagen, es muss doch endlich die Terrorlistung der Revolutionsgarden vorgenommen werden. Das ist der große Schlag und dann haben wir das Iran-Problem gelöst. Ich sage Ihnen, Diplomatie ist etwas komplexer. Und ich bin der Bundesregierung dankbar, dass sie nicht nur bei der Unterstützung Israels nach diesem furchtbaren Terroranschlag, sondern auch in der Iran-Politik mit der notwendigen Mischung aus Härte und Diplomatie vorgegangen ist und dass sie das mit einer Nachhaltigkeit betreibt. Es war unsere Bundesaußenministerin, die persönlich im UN-Menschenrechtsrat durchgesetzt hat, dass es den Mechanismus zur Überprüfung der Menschenrechtslage im Iran gibt. Und es war wiederum diese Bundesregierung, die die Verlängerung dieses Mandats in Genf durchgesetzt hat vor wenigen Wochen. Ein großer Erfolg, der auch deutlich macht, dass wir es ernst meinen mit einer Menschenrechtspolitik zugunsten der Bevölkerung des Irans, die mit großem Mut eine Revolution angestoßen hat, die zum Erfolg führen wird. Wir wissen noch nicht wann, aber wir wissen ganz genau, dass dieses Regime keine Zukunft hat, weil es die Unterstützung der Bevölkerung endgültig verloren hat. Dieses Regime ist reformunfähig und deshalb unterstützen wir über die diplomatischen Wege im UN-System, aber auch über ganz direkte Hilfsmaßnahmen, über die wir nicht immer in der Öffentlichkeit reden können, diejenigen im Iran, die sich für Menschenrechte einsetzen, die sich für Demokratie einsetzen. Diese Solidarität gilt, und wir sollten hier als Demokraten zusammenstehen und diese Iran-Politik weiter unterstützen. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Beatrix von Storch.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die CDU und der Iran, das ist das Thema heute. Und wir machen jetzt mal eine Gegenüberstellung von dem, was Sie politisch so fordern, und dem, was Sie politisch so liefern. Erste Schaufensterforderung. Sie fordern das Verbot und die Zerschlagung islamischer Terrororganisationen. Sehr richtig. Die Realität: 15 Jahre lang haben Sie unter Merkel nichts gegen die islamische Terrororganisation Hisbollah unternommen. Nichts. Dann kam der Juni 19. Die AfD fordert das Hisbollah-Verbot als Organisation. Und dann dauert es noch ein Jahr bis April 20. Da kommt dann das Betätigungsverbot, viel schwächer von Herrn Seehofer. Wieder ein Jahr später, Juni 21. Es regiert immer noch die Union. Die Zeit stellt fest, ich zitiere, Betätigungsverbot für die Hisbollah zeigt kaum Wirkung. Und zwei weitere Jahre später, November 23, inzwischen regiert die Ampel. Die Bild-Zeitung stellt fest, Zitat, Verbot von Terrororganisation Hisbollah bleibt folgenlos. Das ist die Realität. Zweite Schaufensterforderung. Sie fordern, die iranische Revolutionsbewegung aktiv unterstützen. Das heißt, sie wollen im Iran eine Revolution gegen das Regime, den Körper. Und die Realität? Sie sind nicht einmal in der Lage, den Arm, den terroristischen Arm in Deutschland dieses Regimes zu zerschlagen. Die iranische Opposition im Iran unterstützen. Die Realität, Dezember 22, die Bundesregierung stellt fest, iranische Oppositionelle werden vom iranischen Geheimdienst massiv bedroht und eingeschüchtert. In Deutschland, bei uns. Das hat nicht erst unter der Ampel angefangen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die Opposition hochgerüstet und bald atomar im hochgerüsteten und bald atomar im bewaffneten Iran schützen können, im Iran, wenn Sie nicht einmal in der Lage sind, die Oppositionellen in Deutschland zu schützen? Dritte Schaufensterforderung. Sie fordern das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg. Sehr richtig. Und die Realität? Seit 1993 wird das Islamistenzentrum vom Verfassungsschutz beobachtet. Seit drei Jahrzehnten wissen wir, dass dieses Zentrum von den Mullahs gesteuert wird aus dem Iran. Weder die Regierung Kohl noch Merkel hat irgendetwas dagegen unternommen. Genauso wenig wie der Rest. Im Gegenteil. Der Bundespräsident empfängt die Dachorganisation, Repräsentanten der Dachorganisation des IZH offiziell und Nancy Faeser beteiligt die Dachorganisation des Islamistenzentrums an ihrer Studie über Muslimfeindlichkeit. Die Mullahs im Teheran entscheiden darüber, was wir hier in Deutschland über den Islam noch sagen dürfen. Das ist die Realität. Ihre Schaufensteranträge stehen für ihre aller Grundprobleme. Sie fordern die Weltenrettung, die Demokratisierung, Regime-Change, Revolutionen in Weltgegenden tausende von Kilometern entfernt von uns, wo sie nicht den leisesten Einfluss haben. Sie spielen die große Weltpolitik und die Realität, ich zitiere Zeitungsartikel der letzten Tage, Geheimtreffen von Islamisten in Hamburg, blutige Clan-Fehde in Essen und Zitat an deutschen Schulen. Kinder konvertieren aus Angst zum Islam, um in der Schule keine Außenseiter mehr zu sein. Wenn Sie jetzt nicht mächtig bei uns aufräumen, gibt es keine demokratische Revolution im Iran, sondern eine islamische Revolution in Deutschland. Gott bewahre uns davor!
Als Nächster hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion Renate Alt.
Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Frau von Storch, Sie sagen, wir fordern, wir liefern nicht. Ich glaube, gerade das, was Sie und Ihre Spione hier liefern in dieser Republik, das müssten Sie analysieren und damit sollten Sie sich auseinandersetzen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Bundeskanzler Scholz von einer Zeitenwende gesprochen. Auch der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 markiert eine Zeitenwende. Der größte Massenmord an Juden seit der Shoah wäre ohne die Unterstützung der Hamas mit Waffen, Ausrüstung und Expertise aus Teheran nicht möglich gewesen. Vor zwei Wochen hatte Iran Israel erstmals direkt angegriffen. mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Jedem muss nun klar geworden sein, ebenso wie Russland die Ukraine auslöschen will, so will der Iran Israel vernichten. Zwei Diktaturen bekämpfen zwei Demokratien, und zwar gemeinsam und parallel. Der Iran unterstützt Russland militärisch mit Raketen und Drohnen. Dadurch ist das Mullah-Regime für Tod und Zerstörung in der Ukraine mitverantwortlich. Um die Ukraine und Israel besser zu schützen, müssen wir unsere Iran-Politik neu ausrichten. Die Ukraine und Israel müssen sich auf Deutschland verlassen können. Bereits seit 2011 verhängt die EU immer wieder Sanktionen gegen den Iran wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen, wegen Unterstützung von Terror. Sie wurden nach der Ermordung von Jina Mahsa Amini im September 2022 weiter verschärft. Gegen kaum ein anderes Land wurden mehr Sanktionen verhängt als gegen den Iran. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU, von Minimalsanktionen, so wie Sie es nennen, kann daher nun wirklich keine Rede sein. Und das wissen Sie ganz genau. Das Problem ist, dass der Iran diese Sanktionen umgeht und dabei Unterstützung aus anderen Ländern erhält. Mehr als die Hälfte iranischer Exporte gehen nach China und in die Türkei. 60% iranischer Importe kommen aus China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Brasilien. Das Handelsvolumen mit Deutschland und der EU spielt für den Iran kaum noch eine Rolle. Während die iranische Bevölkerung unter den Sanktionen leidet und immer mehr verarmt, hält sich das Mullah-Regime an der Macht und bereichert sich weiter. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Revolutionsgarden, die wichtige Bereiche der iranischen Wirtschaft dominieren. Sie unterstützen die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon und die Houthis im Jemen. Und sie sind nach Ansicht des Oberlandesgerichts Düsseldorf für einen Anschlagsversuch auf eine Synagoge in Bochum 2022 verantwortlich. Das Europaparlament forderte bereits am 19. Januar 2023, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste der EU zu setzen. Es wird höchste Zeit, dass der Rat der Europäischen Union die Revolutionsgarden endlich auf die Terrorliste setzt. Die Bundesregierung muss hier deutlich mehr Druck machen. Außerdem brauchen wir dringend eine neue Iran-Strategie in der gesamten Europäischen Union. Gegen die aggressive Rolle des Irans in der Region und gegen sein Raketenprogramm müssen wir gemeinsam stärker vorgehen. Auch die Freilassung von Nahi Taghavi und Jamshid Chammat und weitere deutsche Staatsbürger, die kürzlich festgenommen wurden, nur weil sie als Touristen nach Iran in den Iran eingereist sind, muss höchste Priorität haben. Dafür bedarf es engerer Koordination auf der EU-Ebene. Vieles von dem, was in den beiden Anträgen der CDU/CSU steht, können wir als Freie Demokraten unterstützen. In einem Punkt widersprechen Sie sich aber deutlich. Einerseits fordern Sie die Ausweisung von iranischen Diplomaten aus Deutschland. Andererseits beklagen Sie die langsame Vergabe von Visa an der deutschen Botschaft in Teheran. Ihnen muss doch klar sein, wenn Deutschland iranische Diplomaten ausweist, wird auch der Iran deutsche Diplomaten ausweisen. Dadurch würde sich die Visavergabe an der deutschen Botschaft weiter verlangsamen. Sie müssen sich also entscheiden, was Sie wollen. In dieser widersprüchlichen Form können wir daher Ihren Anträgen nicht zustimmen. Vielen Dank.
Als nächster hat das Wort für die CDU/CSU-Fraktion Jürgen Hart.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Alt, Sie haben aber schon ziemlich lange und tief suchen müssen um unserem Antrag, um ein kleines Pünktchen zu finden, mit dem Sie hier formal Ihre Nichtzustimmung begründen. Und an die Adresse von Nils Schmidt möchte ich sagen, ich glaube auch das, was Kollegin Kador gesagt hat, genau wie Frau Alt, Dass wir einen Kurswechsel in der Iran-Politik brauchen, ist auch Mehrheit in der Koalition. Und ich habe Sie, ich habe dich auch so verstanden in den letzten Tagen, dass du bei dem Thema Listung der Revolutionsgarden in den Medien dich auch offensiver geäußert hast, als du das heute hier vom Pult getan hast. Und deswegen glaube ich, wir haben für eine verschärfte Iran-Politik Deutschlands und Europas eine Mehrheit in diesem Haus. Und die muss auch zum Ausdruck kommen. Unsere Anträge sind im Übrigen vom Frühjahr des letzten Jahres. Da war noch kein 7. Oktober und kein 14. April 24. Also insofern wäre es vielleicht gut gewesen, die Dinge etwas sorgfältiger zu lesen und auch entsprechend zu handeln. Ich möchte zum Ereignis am 14.04. nur eine Anmerkung machen. Der Iran hat es erfolgreich geschafft, seine krachende militärische Niederlage bei diesem nächtlichen Angriff gegen Israel als niedrig kalibrierte, nicht der weiteren Eskalation dienende Aktionen zu verkaufen. Und es gibt leider viel zu viele, die das hier glauben. Ich sage Ihnen, wer 130 Marschflugkörper auf ein anderes Land abschickt, will damit 10.000 Menschen töten. Und selbst wenn man nur davon ausgeht, dass 10% durchkommen, wären es immer noch Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Opfern. Dem Iran abzunehmen, das sei quasi absichtlich und bewusst eine unterkalibrierte, eine weniger gravierende Maßnahme gewesen. Das ist meines Erachtens falsch und da sollten wir uns auch einig sein. Ich habe im Übrigen gar nicht Sie angesprochen, sondern ich spreche die Öffentlichkeit an, die tatsächlich doch der Meinung ist, auch der Iran hätte von vornherein deeskalierend gewirkt. Das bestreite ich klipp und klar. So, bezüglich der Maßnahmen, die wir in dem Papier vorschlagen, möchte ich noch mal ganz konkret sagen, es gibt jetzt viel zu tun für die Bundesregierung. Und ich glaube, es gibt eine Mehrheit im Haus, die Bundesregierung da auch zu stärken. Wir brauchen ein dichteres Sanktionsregime gegen Technologien, die in den Iran gehen. Deutschland ist größter Handelspartner des Iran. Und das sind nicht nur Pistazien, die da vom Iran an uns geliefert werden, sondern es gibt Dinge, die rübergehen, die verwendet werden, die sich anschließend wiederfinden in Drohnen, die auf die Ukraine oder auf Israel abgefeuert werden. Deswegen sage ich, wir brauchen ein europäisches, dichteres Sanktionsregime bei Technologie und Wissenschaftstransfer und Wissenstransfer Richtung Iran. Wir brauchen auch mehr und wirksamere Personensanktionen. Ich finde, immer dann, wenn der Iran etwas tut, was gegen Völkerrecht oder massiv gegen Menschenrechte verstößt, zum Beispiel die Hinrichtung von politisch Gefangenen, so wie das über 800 allein in 23 waren im Jahr 2023 und jetzt Anfang des Jahres auch schon wieder einige Dutzend. Da muss klar sein für den Iran, dass bestimmte Produktgruppen auf eine Sanktionsliste kommen, dass als bestimmte Personen sanktioniert werden, damit der Iran genau sieht, wir reagieren nicht nur mit Protesten, sondern wir reagieren mit konkreten Maßnahmen. Bei den Revolutionsgarden, bei der Listung. Es geht darum, dass wir die Möglichkeiten, gegen deren Aktivitäten in Europa vorzugehen, erleichtern. Es geht aber meines Erachtens auch darum, dass wir ein Signal an die jungen Männer im Iran senden. Wenn ihr euch diesen Revolutionsgarden anschließt, weil ihr vielleicht aus Naivität oder Opportunismus dort euren Wehrdienst, würde man bei uns sagen, leisten wollt, dann seid ihr bei einer Terrororganisation und euer großer Traum, den 100% aller jungen Iraner haben, nämlich mal im Westen, in Europa zu studieren, zu leben, Urlaub zu machen, vielleicht sogar zu arbeiten, dass dieser Traum gefährdet ist, wenn man zu dieser Terrororganisation gehört. Und deswegen haben wir eine Chance, die Revolutionsgarden ein Stück weit auszutrocknen, wenn wir den jungen Menschen das Signal geben, macht dort nicht mit, denn das Regime ist ja komplett überaltert. Wir müssen klare Antworten der Regierung auf die Kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion zu transnationaler Repression haben. Ich kenne persönlich einen Fall, den ich jetzt hier nicht ausbreiten kann. Einige Kollegen waren dabei, wie eine Person in Deutschland mit dem Tode bedroht wird, nur weil sie mit Bundestagsabgeordneten über ihr Schicksal gesprochen hat. Das sind keine Freelancer, das sind lange Hände, lange Arme des iranischen Regimes in Deutschland. Genau wie Russland im kleinen Tiergarten Leute umbringen lässt, macht der Iran das in unserem Land auch. Und da muss energischer gegengegangen. Iran verdient viel Geld mit dem Handel der Droge Kaptagon, dieser Aufputschdroge für Terroristen, Wagner-Söldner und russische Soldaten in der Ukraine. Auch dagegen müssen wir vorgehen. Die Proxys der Iraner wie Hisbollah muss härter angegangen werden. Und die kleine Anfrage unserer Finanzpolitiker zur Geldwäsche muss auch nicht nur beantwortet werden, sondern auch zu Änderungen der deutschen Politik in diesem Bereich führen. Daran sind wir gerne bereit, mitzuwirken. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Max Lux.
Danke schön, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Union, ich möchte mal eine Sache lobend erwähnen an dieser Stelle. Sie haben ganz offensichtlich einen Kurswechsel vollzogen in Ihrer Iran-Politik. Wenn ich daran denke, dass CDU-CSU-geführte Bundesregierungen alleine zwischen 2016 und 2018 8000 Überwachungskameras noch an dieses Regime geliefert haben, bin ich wirklich froh darüber, dass Sie erkannt haben, dass das ein Fehler war. Und deshalb möchte ich jetzt auch nicht zu sehr auf die Vergangenheit Ihrer Iran-Politik schauen, sondern auf die Gegenwart. Außenministerin Baerbock hat einen festen Dokumentationsmechanismus beim UN-Menschenrechtsrat versprochen und durchgesetzt, zweimal gegen erhebliche Widerstände. Außenministerin Baerbock hat empfindliche Sanktionen gegen das Regime versprochen und durchgesetzt, zehnmal in der Europäischen Union gegen Widerstände und erst jetzt bei den G7. Außenministerin Baerbock hat versprochen, dass die Revolutionsgarden nach den Richtlinien gegen Massenvernichtungswaffen gelistet werden und hat es durchgesetzt in Europa gegen Widerstände. Und was macht Kommissionspräsidentin von der Leyen, ihr Parteimitglied? Verspricht die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation und setzt es dann am Ende nicht durch? Und war es Frau von der Leyen, die nach dem Anschlag der Revolutionsgarden auf die Synagoge in meinem Bochumer Wahlkreis das Urteil des ULG Düsseldorf mit eindringlichem Hinweis an den juristischen Dienst des Europäischen Rates gegeben hat, damit die Grundlagen für die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation geschaffen werden? Nein, Frau von der Leyen hat nach dem Anschlag auf die Synagoge in meinem Bochumer Wahlkreis und nach dem Urteil aus Düsseldorf keinen Finger krumm gemacht. Das hat Frau Baerbock und das hat das Auswärtige Amt gemacht. Und deshalb machen wir auch bei Ihrem Schauspiel an dieser Stelle nicht mit. Wenn die Lage im Iran nicht so bestürzend wäre, dann wäre das Verhalten, was wir hier von der Union erleben, fast amüsant. Aber die Lage ist ernst, und deshalb lade ich Sie aufrichtig dazu ein, gemeinsam gegen die vielen Widerstände, die wir in der Welt haben, in Europa haben, zum Beispiel die Mitgliedsländer der Europäischen Union, deren Handelsvolumen mit dem Iran steigt und nicht wie unseres sinkt, gemeinsam dort für eine andere Iran-Politik in Europa zu kämpfen. Denn die werden wir nur gemeinsam schaffen. Und dazu brauchen wir auch Ihre Rückendeckung für die Vorreiterrolle, die wir übernommen haben bei den Vereinten Nationen, in der EU und bei den G7. Die Menschen im Iran verdienen selbstverständlich eine Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation. Sie verdienen, dass wir mit global vereinten Kräften anderthalb Jahre nach dem Tod von Jina Mahsa Amini und einem Regime, das nicht aufhört zu morden, weiter und noch entschiedener an ihrer Seite stehen. Und wir tun ganz oft so in der Debatte, als sei Sicherheitspolitik das eine und Menschenrechtspolitik das andere. Aber denken Sie doch mal an die jungen Studierenden im Iran, den Israel-Flaggen vor der Universität auf den Boden gelegt werden. Und was machen die? Die treten nicht drauf, die gehen drumherum. Die gehen deshalb drumherum, weil sie anders als ihr Regime keinen Krieg mit Israel wollen, sondern diese Menschen wollen Frieden. Und deshalb verdienen sie unseren Einsatz für eine Deeskalation in der Region. Gestern. Bachelor-Sozialwissenschaft an der Ruhr-Universität in Bochum, Frau Storch, wo Muslime zum Glück Teil unserer Gesellschaft sind und unsere Demokratie mit unterstützen, anders als Ihre Leute, die Geld aus Russland bekommen. So. Ich werde mich nicht von Ihnen abhalten lassen, jetzt noch über Thomas Saleh zu reden. Denn dieser Rapper, einer der beliebtesten Rapper des Irans, hat gestern Nacht ein Todesurteil bekommen. Und dieses Todesurteil zeigt, dass das Regime, das Mullah-Regime des Irans, nicht nur einen Krieg nach außen führt. Es führt auch einen Krieg im Inland. Es führt einen Krieg im Inland gegen die eigene Bevölkerung. Und diese Bevölkerung verdient, dass wir hier unsere parteipolitischen Spiele beiseite legen und entschieden an ihrer Seite stehen. Und dafür braucht unsere Außenministerin, dafür braucht die Bundesregierung ihre Unterstützung. Und dafür brauchen wir nicht dieses parteipolitische Spiel. Danke.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie zunächst einmal und ich gebe das Wort an Jürgen Braun von der AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! So dreist wie nie zuvor agiert im Iran die kulturfremde islamistische Regierung, die das stolze und mutige persische Volk als Geisel hält. Der noch nie dagewesene Raketen- und Drohnenangriff auf den jüdischen Staat ist nur die Spitze des Eisbergs. Überall, wo sie Fuß fassen können, rütteln die Mullahs an der regelbasierten Ordnung, Hamas, Hisbollah und weitere. Im Irak unterstützen sie Milizen, die sogar in Jordanien operieren und dort amerikanische Soldaten ermorden. Offen unterstützen die Mullahs Islamisten auf hoher See, die Handelsschiffe attackieren und damit den deutschen Seehandel sabotieren. Und was tut die Bundesregierung? Außer warmen Worten über feministische Außenpolitik und einem weitgehend wirkungslosen Sanktionspaket nach dem anderen kommt wenig von Frau Baerbock. Feminismus, Sanktionen gegen führende Kröpfe, präsidentslose Kobolde, Mampfenbacon of Hope, hunderttausende Kilometer entfernt offenbar. Also Feminismus, Sanktionen und dann wieder von vorn. So einen peinlichen Außenminister hatte unser Land noch nie. Sie machen Deutschland weltweit lächerlich. Das Islamische Zentrum Hamburg noch immer nicht geschlossen. Die Islamische Revolutionsgarde noch immer nicht gelistet als Terrororganisation. Die Unionsfraktion prangert das zu Recht an. Aber werfen wir doch einmal einen Blick auf die Iran-Politik der Union vor dem Einsetzen der Massenproteste gegen das islamistische Regime. Der bekannteste CDU-Außenpolitiker Röttgen bewegte sich jahrelang im Windschatten des Islamverharmlosers Barack Hussein Obama. Er hat sich nicht einmal entblödet, das Atomabkommen mit dem Iran zu bezeichnen als das außenpolitische Glanzstück der Obama-Administration. Als der israelische Premier Netanyahu Beweise vorgelegt hatte, dass der Iran gegen das Abkommen verstößt, nannte Herr Röttgen das ein Täuschungsmanöver. Er bekundete sogar, es sei völlig unerheblich, was die israelischen Geheimdienste herausgefunden hätten. Dass die Mullahs über Jahre hinweg gegen das Atomabkommen verstoßen hatten, konnte Röttgens Nibelungentreue gegenüber dem islamistischen Regime nicht ins Wanken bringen. 2019 forderte Röttgen gar, die EU müsse den Iran, ich zitiere, stärken im Streit um das von Präsident Trump gekündigte Atomabkommen. Das war die Realität. Fakt ist, die Union ist in 21 Jahren unter Merkels Vorsitz zu einer Partei der Islamverharmloser mutiert. Und Merkels Kronprinz, Muttis Liebling Norbert Röttgen, war an führender Stelle daran beteiligt. Beteiligt an dieser skandalösen Transformation der einstmals konservativen Union. CDU und CSU sind unglaubwürdig. Schöne Worte heute bleiben leer, solange sie sich nicht endlich vom Zerstörungswerk des schlechtesten Bundeskanzlers aller Zeiten distanzieren, von Frau Merkel.
Als nächstes erhält das Wort für die SPD-Fraktion Derya Türk-Nachbauer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit gestern wissen wir es nun, es ist bittere Wahrheit. Der bekannte Rapper Thomas Salehi, wir haben es heute mehrfach schon gehört, ein Star in Iran, soll sterben, weil er es gewagt hat, in seinen Songs Systemkritik zu üben. Meine Kollegin Yewon Ree, die seine politische Patenschaft übernommen hat, wird gleich sicher mehr über ihn erzählen und über diesen lächerlichen Schauprozess, bei dem ihm Korruption auf Erden vorgeworfen wird. Viele meiner demokratischen Kolleginnen und Kollegen haben solche Patenschaften übernommen, und dafür sind wir wirklich sehr dankbar. Thomas Salehi ist eine Symbolfigur der Protestbewegung Irans geworden. Sein Name, sein Gesicht und sein Schicksal stehen für viele tausend Verfolgte, für viele tausend Inhaftierte, für viele tausend zum Tode Verurteilten in diesem Terrorstaat, der nicht davor zurückschreckt, seine eigenen BürgerInnen zu unterdrücken, zu foltern oder zu töten. Was ist das für ein Regime, in dem Songtexte und der Ruf nach Freiheit als sogenannte Korruption auf Erden mit dem Tod bestraft wird, während der Abwurf von Raketen auf Israel als heroische Tat gefeiert wird? Was ist das für ein System, in dem Hass mit Gold und Ehr und die Sehnsucht nach Freiheit mit dem Leben bezahlt wird? Was ist das für ein Staat, dessen Fundament auf Einschüchterung, Überwachung und Repression besteht? Dass der UN-Menschenrechtsrat auf Deutschlands und Islands Betreiben hin bereits kurz nach der Protestwelle, nach Jina Mahsas Ermordung im November 2022 eine Fact-Finding-Mission eingesetzt hat, war richtig. Der Bericht, der vor einigen Wochen veröffentlicht worden ist, bestätigt das, was wir hier bereits wussten. Nun sind Beweise herangetragen, der Bericht ist veröffentlicht worden. Zum ersten Mal seit Bestehen der Islamischen Republik ist der Terror der Machthaber gegen die Bevölkerung dokumentiert worden. Und zum ersten Mal wird der Ausdruck Verbrechen gegen die Menschlichkeit in einem offiziellen Bericht über die Situation im Iran verwendet. Das ist und war ein historischer Wendepunkt. Und nun steht es schwarz auf weiß. Das Regime führt weit verbreitete und anhaltende Menschenrechtsverletzungen gegen sein eigenes Volk durch. Es verstößt gegen internationale Gesetze und hat speziell Frauen ins Visier genommen. Frauen, so sagt der Bericht, wurde aus nächster Nähe gezielt ins Gesicht und in die Genitalien geschossen. Nicht nur dies sind Beweise für Verbrechen des Staates gegen die eigene Zivilbevölkerung. In dem Bericht heißt es weiter, Mord, Inhaftierung, Folter, Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt, Verfolgung, Erzwungenes verschwinden lassen und andere unmenschliche Handlungen. Es wird von weit verbreiteten und systematischen Angriffen gegen die eigene Bevölkerung gesprochen. Auch steht drin, dass 9 Hinrichtungen von Personen, die während der Proteste verhaftet wurden, ohne faires Verfahren und ohne ordentliche Prozessgarantien stattfanden. Oh, was für eine Überraschung. Also, warum sollte ein Regime, das seine eigenen BürgerInnen terrorisiert, davor zurückschrecken, andere Länder zu terrorisieren? All das macht ein Staat, der als Mitglied der Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte anerkennt und den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte ratifiziert hat. Man kann es kaum glauben. Die iranische Verfassung enthält sogar einen umfassenden Grundrechtskatalog. Und dass das nicht mehr als nur Lippenbekenntnisse sind, wissen wir nicht erst seit dem 16. September 2022. Wir haben zu lange weggeschaut. Auch wir haben zugelassen, dass jahrzehntelang Folter und Missbrauch, Willkür und Korruption dieses Land geprägt haben. Nicht nur wir, alle Mitgliedstaaten Europas müssen sich positionieren. Und sich positionieren heißt in diesem Fall auch sanktionieren. Und gut, dass auf europäischer Ebene weitere Verschärfungen der Sanktionen beschlossen wurden, auch auf unser Betreiben hin. Nach dem Angriff Teherans auf Israel vor wenigen Tagen, bei dem mehr als 300 Geschosse von verschiedenen Seiten auf Israel abgefeuert wurden, war diese Ausweitung des Sanktionspakets mehr als überfällig. Was ich leider nicht nachvollziehen kann, ist, dass sich die europäischen Außenminister nicht darauf einigen konnten, die islamischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation einzustufen. Gemeinsam mit den Revolutionsgarden möchte ich persönlich die Abgeordneten, die für die Hinrichtung von Protestierenden gestimmt haben, die Richter und die Henker auf diesen Terrorlisten sehen. Ich möchte diese sogenannte Sittenpolizei, die junge Frauen auf offener Straße bis zur Bewusstlosigkeit totprügelt, auf diesen Terrorlisten sehen. Das ist das, was Europa tun kann. Schauen wir auf das, was wir tun können. Ja, das IZH schließen. Die Vorbereitung des Vereinsverbots der Islamistischen Vereinigung des Islamischen Zentrums Hamburg als verlängerter Arm Irans in Deutschland läuft auf Hochtouren. Sie haben es mitbekommen. Es gab Großrazzien in den letzten Wochen und Monaten, Ermittlungen gegen das IZH und 5 weitere Vereinigungen. Und zum Glück wissen wir, die Tage des IZH sind gezählt. Und viel zu lang, tatsächlich viel zu lang, hat man sie gewähren lassen. Und ich bin sehr froh, dass Nancy Faeser jetzt durchgreift. Was wir noch tun können, die iranischstämmigen MitbürgerInnen, die sich bei uns in Deutschland an den Protesten gegen das Mullah-Regime beteiligen, besser zu schützen. Ja, es braucht ein Regime-Change im Iran, damit die vielfältige iranische Gesellschaft in Frieden und Freiheit leben kann, damit es Frieden und Freiheit auch im Nahen Osten gibt.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Gern. Den Regime-Change können nur die Iranerinnen herbeiführen. Bis dahin ist es unsere Aufgabe, die demokratischen Kräfte und die aktive Zivilgesellschaft zu schützen und zu stützen. Und das heißt auch, Abschiebungen in den Iran auszusetzen. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin ist Clara Bünger für die Gruppe Die Linke.
Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Die Frauen, die Kurden, die im Iran auf die Straße gehen, das sind die Mutigen, die häufig im Schatten kämpfen. Viele von ihnen sind inhaftiert. Dabei denke ich an die Worte der Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi, die kürzlich aus dem Evin-Gefängnis dazu aufrief, sich gegen den groß angelegten Krieg gegen Frauen im Iran zu wehren. Narges und viele anderen Oppositionellen riskieren ihr Leben für die Rechte der Frauen. Narges, wir hören dich und wir müssen so lange solidarisch sein, wie die Menschen im Iran für ihre Freiheit kämpfen. Herr Hart, es ist schön, dass Sie Ihre Solidarität mit der Revolution im Iran entdeckt haben. Allerdings frage ich mich, wie ernst Sie diese Unterstützung tatsächlich meinen, wenn Sie in einem Antrag, den ich hier hochhalte, mehr Abschiebungen für den Iran fordern. Konkret fordern Sie ein Rückübernahmeabkommen mit dem Iran. Also auf der einen Seite fordern Sie eine härtere Gangart und auf der anderen Seite wollen Sie Abkommen mit dem Iran zur Abschiebung machen. Finden Sie das nicht ein bisschen heuchlerisch? Sie müssen sich schon entscheiden, auf welcher Seite Sie stehen wollen. Aus unserer Sicht war das Auslaufen des Abschiebestopps in den Iran fatal. Das war übrigens auch von CDU-regierten Ländern maßgeblich mitverantwortlich. Ethnische, religiöse Minderheiten wie Kurdinnen sowie Regimekritikerinnen leben dort in ständiger Gefahr. Viele tausende Menschen wurden letztes Jahr wegen ihres Engagements festgenommen und politische Gefangene werden täglich hingerichtet. Und jetzt droht dem Musiker Tomaj Saheli auch noch seine Hinrichtung. Das zeigt doch, niemand darf in dieses Land zurückgeschickt werden. Wir als Linke fordern einen Abschiebestopp in den Iran. Doch nicht nur im Iran, auch hier in Deutschland sind Exil-Iranerinnen in Gefahr. Über 160 Personen, die der Revolutionsgarde zugerechnet werden, befinden sich in Deutschland und bedrohen hier tatsächlich Menschen. Wo bleibt hier die Sicherheit und Unterstützung für diejenigen, die vor dem Regime fliehen mussten? Die Bundesregierung kritisiert das iranische Regime, während Deutschland gleichzeitig der größte Handelspartner für den Iran in der EU ist. Immer noch sitzen deutsche Staatsangehörige wie Nahid Taghavi als politische Häftlinge in iranischen Gefängnissen. Die Bundesregierung war bisher keine Hilfe. Es sind die mutigen Arbeiter, die mutige Arbeiterbewegung im Iran, die trotz Repression und Einschüchterung seit Monaten auf die Straße geht und Generalstreiks durchführt. Diesen Mut müssen wir unterstützen, die Menschen vor Ort unterstützen und solidarisch sein. Sie stehen nämlich für ihre Rechte ein, während die Revolutionsgarde massive Einschüchterung und Gewalt ausübt. Das muss endlich ein Ende haben. Vielen Dank.
Und der nächste Redner ist Uli Lechte für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der abscheuliche Terroranschlag der Hamas auf Israel, die gefährlichen Raketenangriffe der Hisbollah auf den Norden Israels und die hinterhältigen Angriffe der Houthi-Milizen auf die Schifffahrt im Norden und im gesamten Roten Meer. Hinter all diesen radikal-islamistischen Gruppen, Hamas, Hisbollah und Houthis, steht das Mullah-Regime in Teheran, Iran als Unterstützer, und trägt somit eine große Mitschuld. Das Mullah-Regime unterstützt Terroristen, Diktatoren und Despoten, unterdrückt die Menschen im eigenen Land und Dissidenten auf der ganzen Welt. Verfolgung, Leid und Folter. Nichts, aber auch gar nichts Gutes geht von den Mullahs in Teheran aus. In der Nacht vom 13. auf den 14. April hat Iran nun Israel direkt mit Drohnen, Raketen, Marschflugkörpern angegriffen. Nicht mehr nur als Strippenzieher im Hintergrund. Das war ein beispielloser Schritt, und wir waren völlig zu Recht besorgt, dass dadurch eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt wird. Aber durch entschlossenes Handeln der internationalen Gemeinschaft an der Seite Israels konnte das verhindert werden. Mehr als 99% der Raketen und Drohnen konnten abgefangen werden. Was durchgekommen ist, hat Gott sei Dank nur geringe Schäden verursacht. Zehntausende von Menschen hätten tot sein können in dieser Nacht, und das ist die Realität. Zu diesem Verteidigungserfolg gratulieren wir unseren israelischen Freunden, und wir danken vor allem ihren Verbündeten für ihre Hilfe dabei. Danken möchte ich auch den Soldatinnen und Soldaten auf der Fregatte Hessen für ihren Einsatz zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer vor Angriffen der Houthi-Milizen, damit quasi direkt durch Teheran autorisiert. Im Rahmen der EU-Mission Aspides haben sie dort 27 Handelsschiffe eskortiert und dabei viermal erfolgreich Angriffe aus dem Jemen abgewehrt. Vielen Dank und gute Heimfahrt, liebe Soldatinnen und Soldaten. Meine Damen und Herren, seit dem Tod von Jina Mahsa Amini und den anschließenden Protesten im Iran versuchen wir hier im Bundestag und in der Bundesregierung unser Möglichstes, um die Protestierenden zu unterstützen. Im November 2022 haben wir als Ampelkoalition einen Antrag eingebracht mit dem Titel Protestbewegung im Iran unterstützen, Druck auf das Regime in Teheran erhöhen. Dieser Antrag wurde vom Bundestag beschlossen, leider damals gegen die Stimmen der CDU/CSU. Und seitdem hat die Bundesregierung vieles zur Umsetzung dieses Antrags gemacht. Nun legt uns die CDU/CSU hier zwei ältere Iran-Anträge vor, indem sie behaupten, wir würden viel zu wenig tun. Aber es dürfte ja offensichtlich sein, dass wir einiges tun. Unsere Bundeswehreinsätze im Rahmen von Aspides und Inherent Resolve hatte ich gerade schon erwähnt. Dann fordern Sie noch umfassende Sanktionen gegen den Iran. Na, da habe ich mal ganz gute Nachrichten für euch. Iran ist bereits eines der am umfassendsten sanktionierten Länder der Welt, ganz dicht hinter Russland und Nordkorea. Besonders wichtig ist Ihnen die Sanktionierung der Revolutionsgarden. Auch da habe ich gute Nachrichten für Sie. Die Revolutionsgarden sind sowohl als Organisation sanktioniert, wie auch zahlreiche Angehörige der Revolutionsgarden, darunter auch die Kommandeure Hossein Salami und Mohammad Pakpur. Zusammen mit unseren Partnern sind wir bereits dabei, die Verantwortlichen für die Menschenrechtsverletzungen des Iran zu sanktionieren. Ihres Antrags bedarf es dafür nicht. Aber für eine andere Sache möchte ich Ihnen danken. Als es bei der Innenministerkonferenz um die Aussetzung der Abschiebungen in den Iran ging, da haben auch die Innenminister von CDU und CSU zugestimmt. Das ist Ihnen in Ihren Anträgen leider keine Erwähnung wert, aber für diese konstruktive Mitwirkung danke ich Ihnen im Namen der Ampelkoalition. Mein Appell an Teheran: Beenden Sie die ausufernden Hinrichtungen von vor allem jungen Menschen in Ihrem Land. Hinrichtungen für Nichtigkeiten, die bei uns durch Grundrechte jedem zugestanden sind, vor allem die freie Meinungsäußerung, Demonstrationsfreiheit, Freiheit von Kunst und Kultur, Basis für jede Demokratie. Diese gab und gibt es im Iran nicht. Der Iran ist ein Feind unserer Freiheit und Demokratie weltweit, Tag für Tag.
Und die nächste Rednerin ist Annette Wittmann-Mautz für die CDU/CSU-Fraktion.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Telefondiplomatie, die Einbestellung des Botschafters, eine scharfe Rhetorik des Superlativs, der Superlative, wenn es um die Verurteilung des Angriffs auf Israel durch den Iran geht, nicht mehr ausreichen. Das haben wir spätestens alle hier seit einer Woche einmal mehr vergegenwärtigt. Viel zu lange hat sich die Bundesregierung an die Illusion geklammert, Teheran am Verhandlungstisch einhegen zu können. Ständig werden wechselnde Argumente angeführt, warum die Revolutionsgarden immer noch nicht auf der Terrorliste stehen, das Islamische Zentrum immer noch nicht geschlossen ist, Deutschland immer noch der größte Handelspartner in der EU mit dem Iran ist, Tarnfirmen des Regimes gelingt es offensichtlich immer noch über Firmengeflechte auch in Deutschland zu arbeiten und die Sanktionen zu umgehen. Der Iran agiert vor unseren Augen perfide und berechnet, von der Urananreicherung über die Drohnenlieferungen an Russland bis zur Unterstützung der Anti-Israel-Achse, von der Hisbollah über die Houthis bis zur Hamas. Und seit anderthalb Jahren fordern wir als Union einen konsequenten Kurswechsel in der Iran-Politik. Passiert ist seit dem Tod von Jina Mahsa Amini aber tatsächlich viel zu wenig. Denn das Agieren des Iran zeigt es uns ja jeden Tag. Deshalb herzlichen Dank, Frau Türk-Nachbauer, für Ihre Rede in dieser Debatte, die sich aus meiner Sicht wohltuend abgezeichnet hat von der Ihres Kollegen Schmid. Denn während die vollmundigen Solidaritätsbekundungen mit den iranischen Frauen inzwischen verhallt sind, werden täglich Unschuldige im Iran weiter zu Tode verurteilt und hingerichtet. Für die wertegeleitete feministische Außenpolitik der Bundesregierung bleibt es aber quasi weiter ohne Konsequenzen. Sie betreibt weiter allenfalls Schadensbegrenzungspolitik. Und dafür wird Deutschland ja auch zu Recht nicht nur von Frauenorganisationen und Aktivistinnen im Iran, sondern auch von außenpolitischen Expertinnen für feministische Außenpolitik und iranischen Experten massiv kritisiert. Bei aller Bedeutung, und die reden wir und stellen wir nicht in Frage, der Fact-Finding-Mission, das kann nicht das Einzige sein, was diesem fundamentalistischen Terrorregime und seinen systematischen Menschenrechtsverletzungen entgegengesetzt wird. Warum findet zum Beispiel kein strukturierter Austausch mit der Frauenrechtsbewegung der iranischen Diaspora statt? Warum tun wir nicht mehr, um Satelliten-Internet flächendeckend verfügbar zu machen und sie bei der Umgehung der Internetzensur zu unterstützen? Warum gibt es keine belastbaren Finanzkanäle für die Diaspora, um etwa juristischen Beistand für Gefangene engagieren zu können? Natürlich sind das immer wieder schwierige Abwägungsprozesse, ja. Aber den Freiheitskampf der Iranerinnen und Iraner tatsächlich und sichtbar zu unterstützen, bedeutet doch nicht gleichzeitig, dass wir unsere Sicherheitsinteressen ignorieren und ignorieren können. Im Gegenteil, die regionale Einhegung des Iran, der Schutz Israels, die Verhinderung des iranischen Atomraketen- und Drohnenprogramms sind doch für unsere Sicherheit maßgeblich. Und wir dürfen doch nicht zulassen, dass der Iran Anschläge auf Synagogen in Deutschland planen kann und Exil-Iraner selbst bei uns nicht sicher sein können. Wir erwarten von dieser Bundesregierung endlich substanzielle Maßnahmen statt vollmundiger Lippenbekenntnisse. Auf dem Tisch liegen heute 50 konkrete Maßnahmen zur Abstimmung. Ich habe kein ernstzunehmendes Argument für auch nur eine dieser Forderungen gehört. Stimmen Sie unseren Anträgen zu. Das danken Ihnen die Iranerinnen und Iraner, nicht nur im Iran, sondern auch hier bei uns in Deutschland.
Das Wort erhält Sevim Dardelan für die Gruppe BSW.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Uns liegen hier heute zwei Anträge der Union zum Iran vor, die zum Glück im Ausschuss von allen anderen Abgeordneten abgelehnt worden sind. Denn mit ihren Anträgen will die Union offenbar zeigen, dass sie noch stärker auf Eskalation im Nahen Osten setzen will, als es diese Bundesregierung mit ihren fortgesetzten Waffenlieferungen an Israel schon tut trotz der Kriegsverbrechen und der katastrophalen Lage in Gaza. Und auch obwohl sie wissen müssten, auch bei der Union, dass Wirtschaftssanktionen bei autoritären Systemen, ich zitiere, Regime konsolidieren, Zitat Ende, und, Zitat, beträchtlich negativ, ja, kontraproduktiv auf die Menschenrechtslage, auf Armut und Ungleichheit, die öffentliche Gesundheit, die Lebenserwartung und Kindersterblichkeit und den Grad der Repression wirken, Zitat Ende. So heißt es in einer aktuellen Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik von heute zur Wirkung und Wirksamkeit von Sanktionen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, das mal sich anzuschauen. Wenn man sich die Union heute anschaut, ist bei ihr ein Kanzler Kohl offenkundig ganz vergessen. Heute sind bei der Union Leute am Ruder, die wie Herr Merz als gerne groß Weltpolitik simulieren. Aber ist das, was Herr Merz und andere uns hier präsentieren, im Interesse der deutschen Bevölkerung? Wird diese Politik der Eskalation dem Friedensgebot des Grundgesetzes gerecht? Mitnichten, meine Damen und Herren. Wir als Bündnis Sahra Wagenknecht setzen uns für einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand im Nahen Osten und einen Waffenstopp ein. Das Morden muss nämlich ein Ende haben. Und diejenigen von der Union, die offenbar ihre alleinige Aufgabe darin sehen, Benzinkanister ins Feuer weltweiter Konflikte zu werfen, zünden am Ende nur das eigene Land an, nicht mit uns, meine Damen und Herren.
Die nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion Yewon Ri.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen! Die iranische Revolution ist eine Geschichte von Stärke und Schwäche. Von der Schwäche eines Regimes, das sich vor seinen eigenen Bürgerinnen fürchtet. So sehr, dass es zu Gewalt und Terror greift. Und von der Stärke der IranerInnen, die gegen ihre jahrzehntelange Unterdrückung protestieren und wissen, dass sie im Zweifel dafür mit dem Leben bezahlen. Von der Stärke für die Freiheit aller, die eigene Freiheit aufzugeben. Diese Stärke hat viele Gesichter. Eines davon, Tumash Salehi. Tumash ist 33. Er ist Musiker, eine laute Stimme für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Die IranerInnen lieben ihn. Er ist ein Löwe, der Sohn der Nation. Er ist einer von ihnen, der Worte findet für den gemeinsamen Wunsch nach Freiheit, nach einem Land, in dem Menschen keine Angst haben, nach Hoffnung. Dafür soll Tumash Salehi sterben. Tumash wusste, was ihm droht, als er nach dem Tod von Jina Mahsa Amini auf die Straße ging. Er wusste es und protestierte trotzdem. Er rappte weiter kritische Texte. Das ist Stärke, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Im Oktober 2022 wurde er festgenommen, körperlich und seelisch gefoltert. Das Regime wollte zeigen, dass man jede Stärke brechen kann, vergeblich. Tumash blieb im Gefängnis ohne medizinische Versorgung, lange ohne selbst gewählten Anwalt. Über 250 Tage saß er in Isolationshaft, ohne Kontakt zur Außenwelt, eine unvorstellbare Folter. Vorgeworfen wurden ihm Korruption auf Erden und Krieg gegen Gott. Beides Anklagepunkte, die alles und nichts heißen und die mit dem Tode bestraft werden können. Dass einer dieser Punkte fallen gelassen wurde, ein kleiner Erfolg. Und auch das Urteil im letzten Jahr, 6 Jahre Haft, war ein kleiner Funken Hoffnung. Und dieser eine Satz, liebe KollegInnen, zeigt doch die ganze Absurdität dieses Prozesses. 6 Jahre Haft für einen unschuldigen Menschen. Wie kann das Hoffnung sein? Es ist Hoffnung in einem Regime, das Willkür statt Rechtsstaatlichkeit übt. Und Willkür ist, was Tumash weiter passierte. Vor einigen Monaten wurde er auf Kaution freigelassen, ohne weitere Begründung. Kaum war er frei, machte er ein Video. Er sprach über seine Zeit im Gefängnis, über die Folter, über seine Verletzungen am Auge, an der Hand, am Bein. Seine Ärzte sagten ihm, ohne Behandlung wird es bleibende Schäden geben. Bevor er operiert werden konnte, nahm ihn das Regime erneut fest, wegen des Videos, wegen der Ermutigung zu Gewalttaten und der Veröffentlichung von Lügen in Medien. Beide Anklagepunkte wurden fallen gelassen. Selbst dem Regime waren sie anscheinend zu schwach. Übrig blieb der ursprüngliche Vorwurf, Korruption auf Erden, für den er, wie gesagt, im vergangenen Jahr bereits verurteilt wurde, für den er 6 Jahre Haft bekommen hat. Gestern entschied das Gericht bei selber Aktenlage auf Hinrichtung. Toumache Salehi soll sterben, weil er einem schwachen Regime immer wieder seine eigene Stärke zeigt. Als Toumaches politische Patin will und kann ich das nicht einfach so hinnehmen. Und liebe Kolleginnen, ich bin froh, dass ich mit dieser Einstellung nicht alleine bin. Fraktionsübergreifend haben hunderte Bundestagsabgeordnete politische Patenschaften im Iran übernommen, weil wir etwas tun wollen, weil wir die Stärke der Menschen im Iran sehen und weil wir uns ärgern, wie schwach die EU gegenüber diesem Regime auftritt. Denn schwach ist, wenn man Terror sieht, Terror erkennt, aber keinen Mut hat, diesen so zu benennen. Schwach ist, wenn man sich erpressen lässt, wenn man verspricht, keine schärferen Sanktionen mitzutragen, wenn man mutmaßliche Terroristen freilässt, wenn man Gelder freigibt, die eingefroren waren, um eigene StaatsbürgerInnen aus dem Iran freizubekommen. Diese Schwäche sieht das Regime im Iran. Es sieht, dass seine Geiseldiplomatie wirkt. Und diese Schwäche führt nicht dazu, dass sogenannte DoppelstaatlerInnen sicherer sind. Ganz im Gegenteil. Und glaubt wirklich irgendjemand, dass das Regime das freigegebene Geld, rund 6 Milliarden Dollar im vergangenen Sommer, für seine BürgerInnen ausgibt? Für Bildung? Für Infrastruktur? Nein. Dieses Geld finanziert den Terror im eigenen Land. Den Terror im Nahen Osten, den Terror der Hisbollah, den Terror der Hamas. Es finanziert Waffen, die gegen die Ukraine, die gegen Israel eingesetzt werden. Deshalb ist es gut, dass die Bundesregierung mehr Stärke zeigt als einige unserer Partner. Wir zeigen Stärke, auch wenn es wehtut. Viele von uns im Parlament kennen Mariam Klaren, die das politische Patenschaftsprogramm mit aufgebaut hat, die immer wieder über den sichtbaren und unsichtbaren Terror des Regimes im Iran aufklärt. Und das, während ihre eigene Mutter Nahid Tahavi im ewigen Gefängnis sitzt, als deutsche Staatsbürgerin unschuldig mit angeschlagener Gesundheit. Natürlich kämpft Mariam um die Freiheit ihrer Mutter. Aber sie weiß wie kaum eine andere, dass die Freiheit Nahids nichts wert ist, wenn dafür bei anderen Verbrechen weggesehen werden muss. Liebe Kolleginnen, die iranische Revolution ist eine Geschichte von unfassbarer Stärke und grausamer Schwäche. Vor diesem Hintergrund ist es nur richtig, dass wir uns selbst die Frage stellen, was macht uns stark oder schwach? Macht es uns wirklich schwach, wenn wir Terror klar benennen? Wenn wir mehr und härtere Sanktionen verhängen, wenn wir uns auf die richtige Seite stellen gegen das Regime für die Menschen, nur weil wir damit vielleicht alleine dastehen? Sind wir wirklich politisch stark, wenn wir nur das fordern, was wir sicher durchsetzen können? Ist Stärke nicht viel mehr, mit einer klaren Haltung voranzugehen, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, starken Menschen Hoffnung zu geben, starken Menschen wie Toumache, wie Mariam und Nahid, wie Saman und Nagis, wie so viele Menschen im Iran, deren Namen und Gesichter wir nicht kennen? Vielen Dank.
Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Mit Ihren Anträgen für Sanktionen gegen immer mehr Länder, in diesem Fall trifft es den Iran, zeigt die CDU-CSU exemplarisch, was in der deutschen Außenpolitik ständig falsch läuft. Und das nicht erst seit Annalena Baerbock. Wer in seiner Innenpolitik nicht das tut, was unseren westlichen Standards entspricht und was wir fordern, der muss eben sanktioniert werden. Ganz egal, ob dabei etwas rauskommt für die Menschen. Es kommt was raus, nämlich eine Verschlechterung der Lebenssituation der einfachen Menschen im Iran. Ganz einfach. Sie treffen die Falschen, und sie treffen nicht diejenigen, die für das verantwortlich sind, was dort schiefläuft, gegen Menschenrechte und so weiter und Frauenrechte. Und in ihrer Überschrift fordert die Union, ich zitiere, die iranische Revolutionsbewegung aktiv zu unterstützen. Wunderbar. Wollen Sie von der CDU Leute dahin schicken? Soll Frau Baerbock vorne weg und vielleicht auch Frau Strack-Zimmermann, die sich dafür vielleicht am besten eignet, an der Front kämpfen für den Sturz, für die iranische Revolution, die Sie hier fordern? Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie anrichten? Sie machen uns international völlig unglaubwürdig, weil Sie Dinge fordern, die keiner einlösen kann. Wir sind nicht das Land, das außerhalb von Deutschland anderen Ländern vorzuschreiben hat, was sie zu tun oder zu lassen haben. Mit Sanktionen erreichen Sie nur eins, Sie isolieren unser Land weltweit und sorgen dafür, dass wir Konflikte nach Deutschland holen, die wir hier nicht brauchen können, wenn wir in Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben wollen. Und ich persönlich will das. Vielen Dank für Ihre Geschätzung.
Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Thomas Erndl für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor mehr als 1,5 Jahren ist China Mahsa Amini an den Folgen grausamer Misshandlung gestorben. Ihr Tod steht sinnbildlich für die ganze Grausamkeit dieses Regimes. Und seitdem haben uns Hunderttausende auf den Straßen Irans gezeigt, dieses Regime ist nicht der Iran. Dieses Regime steht nicht für die Menschen im Iran. Das Mullah-Regime unterdrückt ihre Bevölkerung mit einer unvergleichlichen Brutalität und traktiert die, die sich für Freiheit einsetzen, wie die vielen politischen Gefangenen, die vielen Hinrichtungen und die vielen willkürlichen Todesurteile zeigen. Und wie wir leider auch gestern sehen konnten. Das Urteil gegen den Rapper Tomasz Saheli ist eine Farce. Er und alle anderen politischen Gefangenen müssen sofort freigelassen werden. Ich bewundere den Mut aller Iraner, die trotz dieser Repression weiter gegen diese Diktatur kämpfen. Und ich glaube, dass diese Menschen sich stärkere Signale gegen dieses Regime von uns erwartet hätten. Signale, die, wenn überhaupt, nur mit angezogener Handbremse erfolgt sind. Und auch die Menschen in unserem Land hatten diese Erwartung, die Menschen in unserem Land, die unermüdlich auf diese Situation aufmerksam machen. Ich möchte an dieser Stelle wirklich allen danken, die mit großer Energie politische Patenschaften für Gefangene organisieren, die grausame Situation auch immer in unseren Alltag bringen und dies trotz aller Frustration weiter intensiv betreiben. Und ich sage Frustration deshalb, weil diese Bundesregierung in ihrem Handeln offensichtlich unbeeindruckt von dieser Entwicklung bleibt. Steigende Repression, Konsequenzen, Fehlanzeige. Über Hamas und Hisbollah die Existenz Israels in einer ganz neuen Dimension bedrohen, Konsequenzen, Fehlanzeige. Über die Houthi-Rebellen im Jemen unsere Handelswege attackieren, die Wahrheit ist doch, konkrete Konsequenzen gegen den Iran, Fehlanzeige. Und mit einem direkten Angriff auf Israel mit hunderten Drohnen und Raketen eine neue Ebene der Konfrontation starten, tatsächliche Konsequenzen bisher, Fehlanzeige. Was muss eigentlich passieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese Regierung ihre Politik, ihr tatsächliches Handeln ändert? Und ich habe hier in der Debatte ja beides gehört. Die einen, die sagen, na, wir müssen nichts ändern, wir sind doch richtig unterwegs, aber eben gerade aus der Ampelkoalition eben auch die Beiträge, wir müssen konsequenter handeln, wir müssen unseren Weg ändern. Es kann doch nicht die Haltung sein, dass wir so weitermachen, dass wir protestieren und uns dann zum netten Plausch mit den Iranern wieder zusammensetzen. Das ist nicht das notwendige Signal, was hier erforderlich ist. Und deshalb frage ich mich, was muss denn passieren, dass nicht Exporte steigen, sondern dass endlich wirksame Sanktionen vor allem gegen die Güter in den Blick genommen werden, die die Iraner für die Drohnenproduktion einsetzen. Was muss denn passieren, dass die Revolutionsgarden endlich auf die Terrorliste kommen? Was muss passieren, dass der Snapback-Mechanismus beim Atomabkommen gezogen wird. Denn wir machen uns doch unglaubwürdig, wenn wir immer wieder und immer wieder weiter Gespräche führen, die keine Wirkung haben und wir keine konsequenten Signale an den Iran setzen. Und was muss eigentlich passieren, dass diese unendliche Geschichte mit dem Islamischen Zentrum in Hamburg endlich zu einem Abschluss gebracht wird? Es ist unbestreitbar, diese Regierung ist bisher im Schlafwagen unterwegs. Wir haben mit unseren Anträgen konkrete Maßnahmen definiert, denn auch hier gilt, ein Terrorregime versteht nur die Sprache der Stärke und konsequentes Handeln. Und das habe ich heute hier auch in Beiträgen aus der Ampelkoalition gehört. Wir müssen endlich zu einer konsequenteren Iran-Politik kommen. Herzlichen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Wir sind bei Tagesordnungspunkt 7a und wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel „Das iranische Terrorregime effektiv sanktionieren und so die iranische Revolutionsbewegung aktiv unterstützen“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/5898 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19/5214 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Ampelkoalitionäre, die Gruppe BSW, die Gruppe Die Linke und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Ein fraktionsloser Abgeordneter? Nee, der hat zugestimmt. Sie haben zugestimmt. Genau. Also dagegen hat nur die CDU-CSU-Fraktion gestimmt. Wer enthält sich? Das ist niemand. Dann ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Tagesordnungspunkt 7b, Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel „Ein Jahr Iran-Revolution, an Jina Mahsa Amini erinnern und den Freiheitskampf der Menschen im Iran aktiv unterstützen“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/1112 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19/8407 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind wieder die Ampelkoalitionäre, die Gruppe BSW, die Gruppe Die Linke und ein fraktionsloser Abgeordneter und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist niemand. Dann ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Und somit kommen wir zu Tagesordnungspunkt